Vielleicht, dass die Zurückhaltung und das Kommentieren etwas zurückstecken und nicht dauernd mit dem Zeigefinger durch die Gegend zu fahren, dass das in der Schweiz wenigstens immer noch sehr gut ankommt. Und kannst du sicher sein, dass man hat es gespürt hier, dass etwas zurückbleibt. Das ist natürlich auch eine Ratlosigkeit. Was ist da passiert? Hätte man nicht vorher etwas machen können, man die internationale Gesellschaft? Und das ist dann eben meine Frage. Die Frage, die ich immer auch gehört habe. Oder ich fühlte mich, ich denke auch, was Amalia und ich erlebt haben in diesem Nordirak, war eigentlich vor 1991 dasselbe. Und dann in Kosovo wiederum in 1999. Und es ist dann immer die Frage, was mache ich denn? Ich zeige das. Und was bringt denn das?
Es gehört teilweise zu meinem Selbstschutz, dass ich mir diese Frage möglichst verkneife und sie mir nicht stelle. Vielfach wird ja auch gefragt, ja, wie sollen wir jetzt darauf reagieren? Wie soll vielleicht eine Politik darauf reagieren? Was soll da gemacht werden? Ich weiß es nicht und ich verkneife mir tatsächlich diese Frage selbst zu stellen. Gehört zu meinem Selbstschutz. Ich meine, nur schon Sie sind Teil meines Psychologieprogrammes. Denn solche Dinge ertrage ich selbst nur, indem ich es Leuten wie Ihnen erzählen kann. Sie helfen mir also heute massiv, meinem Seelenheil. Es gibt solche Geschichten, wo dann wirklich etwas geschieht. Und das ist eine Geschichte, die haben wir von heute Morgen, glaube ich, auf Mittwoch verschoben. Da geht es um einen syrischen Flüchtlingsjungen, den habe ich über ein Jahr lang begleitet. Der hat einen komplizierten Beinbruch, brauchte irgendwann Geld. Und wir haben das gezeigt und dann kamen als Reaktion auf diese Geschichte inzwischen etwa 20.000 US-Dollar zusammen. Ich werde das dann am Mittwoch noch mehr erzählen, aber die kamen zusammen und plötzlich können wir direkt etwas helfen durch einen Fernsehbeitrag. Ich bin schon ziemlich stolz darauf.
Und eine andere Frage, die mich, darf ich noch irgendwie, die mich immer wieder, man hat mich immer wieder gefragt, Herr von Gent, wie gehen Sie mit dem Elend um? Du hast ja diese psychologische Verarbeitung schon erwähnt. Ich habe immer großen Wert darauf gelegt, mit diesem Team, was ist das Allerwichtigste? Ich finde sogar, der Fahrer ist fast noch wichtiger als der Fixer, weil er hat uns auch ein paar Mal das Leben gerettet. Dass man am Abend mit dem Team, wenn es einigermaßen möglich ist, gut essen gegangen ist. Ich habe das ein paar Mal erzählt in der Schweiz, die Leute fanden das politisch nicht korrekt. Ich finde es immer noch richtig. Am Abend muss man gut essen und womöglich sogar ein Glas Wein trinken. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Aber
also, ich bin ein Teamplayer, total. Und ohne Team geht für mich gar nichts. Und es ist extrem wichtig, dass dieses Team funktioniert. Die Rückfahrt von diesem Massengrab, wir sind von diesem Massengrab dann direkt, wir wollten zuerst nur nach Dohuk zurückfahren, weil das sind etwa gut 3 Stunden durch ziemlich gefährliches Gebiet, wo man nicht weiß auf der syrischen Seite drüben, wo der IS genau jetzt noch steht. Und dann sind wir durchgefahren bis Erbil. Und das ist eine der skurrilsten Autofahrten gewesen, etwa 6-7 Stunden lang, die ich je erlebt habe. Wir haben am Ende nicht die primitiven, nein, wir haben keine primitiven Witze gemacht, aber wir haben so viel gesprochen und gelacht und eben das kam alles so raus und abends, dann haben wir unsere Zimmer bezogen und nachher sind wir essen gegangen und haben dann diskutiert, was ist eigentlich jetzt da gerade geschehen mit uns auf dieser Rückfahrt, weshalb haben wir so irgendwie überreagiert auf das Ganze. Es war natürlich nicht eine Überreaktion, es war eine normale Reaktion auf das, was wir gerade eben erlebt hatten. Und das zu verarbeiten im Team und mit dem Team, das ist extrem wichtig. Und was daraus auch immer rauskommt, ist dann am Ende das, was teilweise in den Kommentar einfließt. Es sind riesige Unterschiede, wie das der kurdische Peschmerga-Fahrer erlebt. Es ist nochmals ein Unterschied, wie das der kurdische Politologiestudent erlebt. Und es sind natürlich riesige Unterschiede, wie wir das erleben, der junge Schweizer und der ältere Schweizer. Da kommt dann ganz viel hoch und kommt da ganz viel raus. Das Team gut zu behandeln, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine schweizerische Eigenart. Das, wenn man da teilweise angelsächsische Medien anschaut, wenn der Amerikaner kommt und hey, you do that, geht dann anders zu.
Erich.
Ja, du hast die 7 Fragen gestellt, nach dem, was du tust. Also ich finde das großartig, dass du die stellst, denn es ist für mich überhaupt keine Frage, dass wir von den Medien aus diese Welt so transparent machen müssen und sollten, wie es nur möglich ist. Und ich begrüße es, dass man ja etwas weggekommen ist von der Zeit, als ich das Fernsehen verließ. Das tat ich aus Protest auch, weil man fuhr damals so von der Direktion aus, gab es kein Interesse mehr an der Auslandberichterstattung. Der damalige Fernsehdirektor sagte, ach, was interessiert das Ausland, ihr müsst Inland bringen und recherchen und was weiß ich was. Und dazu muss es noch ein bisschen lustig sein, die ganze Infotainment-Welle, die kam damals und man fuhr die Auslandberichterstattung zurück. Diese Phase ist glücklicherweise vorbei. Das heißt, in vielen Medien ist die Spur natürlich dennoch erhalten geblieben. Die Korrespondentennetze insgesamt sind, wenn man es einfach gesamthaft anschaut, sind zurückgefahren worden. Und jetzt ist das Verhängnisvolle das, je weniger die Medien berichten über diese Dinge, desto weniger Interesse ist auch vorhanden bei der Bevölkerung, beim Publikum. Das heißt, durch das Nichtzeigen fördern wir einen Chauvinismus, der nicht zu verantworten ist. Und darum glaube ich, ist es eine Pflicht und ist es eine ganz wesentliche Aufgabe der Medien, dass man das zeigt, was die Realität ist. Und es ist großartig, dass ihr auch an derart schwierige, gefährliche, kritische Situation herangeht.
Ich kann da aber noch 2, 3 gute Geschichten erzählen dazu. Also, so viel geändert hat sich das teilweise nicht. Dass diese beiden Beiträge liefen in 10 vor 10. Sie waren plus minus 6 Minuten lang. Das ist für 10 vor 10 eine extreme Länge. Die wollten mich zuerst gar nicht schicken. Interessiert doch keinen. Ist doch überhaupt nicht interessant. Ist doch nicht notwendig. Komm, kostet unglaublich viel. Ja, ich weiß, ich verdiene wahnsinnig viel Geld. Und dann sind wir da hingegangen, hatten das Material und ich habe denen ein Mail geschrieben, noch auf dem Rückweg da im Auto und gesagt, hey, ich habe das wahnsinnigste Material, das ich überhaupt haben kann. Gebt mir morgen und übermorgen 2x6 Minuten. Ich kann innerhalb einer halben Stunde das E-Mail zurückmachen. Und das ist etwas, das in dieser Region wieder möglich wird, punktuell. Weil das, was Sie hierher treibt, dass Sie nämlich verstehen wollen, was da geschieht und weil es so monströs ist, was da geschieht und so existenziell ist, doch auch bei unseren Fernsehmenschen ein bisschen durchgekommen ist.
Jetzt muss ich doch etwas fragen, weil wir, also Amalia und ich, sind 2003 auf dem Weg von Bagdad nach Kirkuk auch genauso. Wir haben auch Tschuftschuft das gehört. Der kugelsichere Weste war im Kofferraum. Für mich, ich hatte einen Schock, Amalia natürlich nicht, weil Frauen reagieren anders, nicht wahr? Ich habe nur geredet, ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall, ich habe am Abend gesagt, that is enough. Habe ich für mich entschieden, ich möchte das nicht mehr. Du hast offenbar diese Entscheidung nicht getroffen. Also,
wir waren nahe dran, das abzubrechen.
Aber jetzt für die Zukunft.
Ich habe gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr je ein... Es gibt Sicherheitstrainings für Journalisten. Das sind ganz tolle Dinge. Da wird man von der Bundeswehr, je nachdem, eine Woche durch den Dreck gezogen. Das kann man machen. Oder wir haben ein EBU, das ist die European Broadcasting Union. Wir haben bei der EBU ein solches Sicherheitstraining eine Woche lang mit ehemaligen britischen Elitesoldaten. Das Wesentliche, was sie einem beibringen, ist, was machen, wenn man einen Bauchschuss erleidet. Oder so. Also das ist die medizinische Hilfe, erste Hilfe, das ist extrem wichtig. Gleichzeitig aber habe ich auch da immer das Gefühl, die Situation eigentlich doch unter Kontrolle zu haben. Das ist der einzige Moment, in dem sie außer Kontrolle geraten ist.
Okay, ich möchte ganz gerne Christiane fragen. Christiane Schlützer hat aus ganz persönlichen Gründen auch sehr viel Erfahrung mit dieser Frage, auch mit dem Bauchschuss. Also, wie würdest du, also vielleicht kannst du selber erzählen.
Ja,
Mikrofon.
Mein Mann Egon Skotland, der auch bei der Süddeutschen Zeitung war, als ich noch nicht war, der war im Krieg in Kroatien und der Krieg war gerade 14 Tage alt und er war unterwegs in einem Auto und auf der Suche nach einer anderen Kollegin, mit einem Kollegen und die sind beschossen worden und mein Mann ist dabei ums Leben gekommen. Sie sind von einem Sniper beschossen worden. Es gab keine Front, man wusste nicht genau, wo die anderen sind und in dieser Zeit hat man auch so als, mein Mann war zwar erfahren, weil er vorher auch viel in den Kurdengebieten war, aber in dieser Zeit war für europäische Journalisten Kriegssituationen nicht unbedingt Alltag. Das hat in der SZ sehr viel ausgelöst, dieses Ereignis. Heute wird immer sehr genau überlegt, wo schicken wir jemand hin. Es stimmt nicht ganz heute, weil ein paar Jahre lang war das so. Inzwischen ist es wieder anders. Also wir hatten Kollegen, die nach Syrien gegangen sind, illegal über die Grenze aus der Türkei. Wir hatten ein paar sehr gefährliche Situationen. Wir hatten zwei Kollegen, ein Kollege ist in Afrika entführt worden und ist zum Glück nicht gut ausgegangen. Zwei Kollegen sind in Ägypten für eine Zeit lang festgehalten worden. Es ist auch gut ausgegangen. Aber ein bisschen spielt dieses Ereignis schon immer noch eine Rolle. Es wird also immer überlegt, können wir jemanden dorthin schicken. Ich habe dann nur ganz kurz mit Freunden, mit Kollegen zusammen eine Organisation gegründet, die heißt Journalisten helfen Journalisten. Das besteht jetzt schon ziemlich lange und wir haben damals immer gedacht, nach dem Krieg in Kroatien und Bosnien, wir können das gleich wieder einstellen. Man wird das ja nicht dauerhaft brauchen, so eine Organisation, die vor allem den Hinterbliebenen hilft, von Journalisten und vor allem von Stringern, von sogenannten Fixern. Weil, wie du auch gesagt hast, Pascal, dass bestimmte Medienorganisationen gehen damit nicht so gut um. Also es gab Fälle bei der BBC und bei anderen, auch Amerikanern, aber bei der BBC kann ich mich ganz gut erinnern an Fälle, die mit dem Irak zu tun haben, wo die Fixer danach und die Familien, als die getötet wurden, wo niemand sich um die gekümmert hatte. Also wir haben uns dann darum gekümmert, im Zusammenhang mit, weltweit gibt es inzwischen mehrere Organisationen, die sich sozusagen in dem Feld von Kriegs- und Krisenberichterstattung um die Hinterbliebenen kümmern und auch um verletzte Journalisten. Und leider geht es bis heute weiter. Also es gibt immer mehr Fälle und zum Glück gibt es jetzt ein weltweites Netzwerk, das sich da kümmert. Ich kann da, wenn ich dran bin, dann auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
Danke. Das ist sehr schwer zu hören, deine Geschichte. Was sich in der Journalistenszene abspielt, ist ja etwas Perverses. Ich gehöre zu den höchst privilegierten Journalisten als Angestellter eines öffentlich-rechtlichen Rundfunkes, der auch sehr, sehr gut abwägt, wohin jemand geschickt werden soll. Was es aber gerade auch in diesem Gebiet gibt, sind Hunderte, Tausende von Freelancern, die ohne jegliche Versicherungen, ohne jeglichen Arbeitgeber hinten dran zu haben, in diese Gebiete reisen und, weil sie im freien Markt sich bewegen müssen, noch viel die größeren Risiken eingehen, die wir eingehen. In der Schweiz der bekannteste ist Kurpelda, haben Sie sicher schon öfters gehört, gesehen, wurde zum Schweizer Journalist des Jahres erkoren. Letztes Jahr. Ich habe höchsten Respekt an sich vor seiner Arbeit und muss gleichzeitig gestehen, er setzt mich unter Druck mit seiner Arbeit. Denn er geht dahin, der geht noch viel größere Risiken ein, als ich ging. Ich stand vor Kobane, letzten September, Kobane, beschossen, ganz große Geschichte. Wir standen da, die Situation ist quasi so, man steht an der Grenze. Auf der türkischen Seite vor einem ist der Zaun und hinten dran beginnt gleich Kobane. Aber man kommt da nicht durch, weil Grenze. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, da hinzugehen. Wir haben da vorne gedreht und so weiter. Dann laufe ich weg und wer kommt mir entgegen? Kurt Belder. Und woher twittert er 5 Stunden später? Aus Kobane. Da ruft mich der Redakteur zu Hause an und sagt, du, wir haben da den Kurt Belder in Kobane. Wo bist du? Ja, ich bin in der Türkei. Ja, dann schalten wir den Kurpelda heute ab. Ging dann nicht ganz so aus, weil man sich dann doch so noch, aber 2-3 Tage später war sein Report aus Kobane da. Tja, Was will ich damit sagen? Ich weiß gar nicht, was ich damit sagen will. Aber das ist eigentlich.
Da muss ich aber einen Zwischenruf anbringen als altgedienter Redakteur und Chefredakteur. Es gibt auch einen Grenzpunkt, wo es nicht mehr sinnvoll ist, wo es nur noch auch das Bild um der Sensation will. Das habt ihr hier ja weiß Gott nicht gemacht. Aber dort beginne ich es dann zu verurteilen. Natürlich ist das ein Unwesen in dieser Hinsicht mit den Freelancern, die um ihr Überleben kämpfen, aber auch, es gibt auch eine Eitelkeit dabei, es gibt auch ein Umsonst, also sich in die Bresche werfen, für etwas zu produzieren, das nicht mehr an Informationswert bringt, sondern einfach nur das Bild an sich oder die Story an sich eine Sensationsstory sein soll. Und diese Grenze zu ziehen ist ganz schwierig. Da ist eine Grauzone dazwischen. Also es ist ein Thema, das man von Fall zu Fall immer sehr unterschiedlich beurteilt. Und es ist auch die eigene Sicherheit. Also ich machte Reportagen in Nicaragua im Krieg. Und wir hatten das alles, da wurde auch irgendwann geschossen. Es gab auch keine Front. Das sind die schlimmsten Situationen. Aber wenn man es dreimal gemacht hat und dreimal ist nichts passiert, du hörst einfach irgendwo noch irgendwelche Schüsse, denkst, das geht die ganze Zeit immer gut. Und in diese trügerische Sicherheit darf man sich natürlich auch nicht begeben.
Michael? Ja, eine Bemerkung noch zu den Freelance-Korrespondenten. Irgendwie bin ich noch heute eigentlich ein Freelance-Korrespondent. Ich habe zwar lockere Absprachen mit den Zeitungen, aber letztlich mit keiner Zeitung irgendwie einen Vertrag, der mir ein dauerhaftes Auskommen garantiert. Aber natürlich, ich bin Anfang der 80er Jahre in den Libanon gegangen und habe die Risiken im Libanon in Kauf genommen und ich habe es deshalb getan, weil ich mich dadurch natürlich auch profilieren konnte. Und das machen natürlich ganz viele Freelance-Leute, die gehen bewusst Risiken ein, dass sie später, sagen wir mal, von diesem Ruhm in Gefahr geraten, so in Gefahr gewesen zu sein, auch etwas zehren können. Man hat also Risiken im Libanon auf sich genommen und wird dann eben auch dann von den Redaktionen geschätzt. Und gerade für jüngere Kollegen, die, sagen wir mal, als Freelance irgendwo anfangen, eben in Kobane oder in Sinjar, die nehmen jetzt bewusst auch sehr hohe Risiken in Kauf, um später vielleicht dann bei irgendeinem Sender unterzukommen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht ziemlich dramatisch. Aber es wird immer wieder gemacht und deswegen lesen wir ja auch immer wieder davon, dass also ganz junge Kollegen, 25-Jährige, 28-Jährige ums Leben kommen. Und noch schlimmer ist es natürlich bei Fotografen. Ich meine, Fotografen, die müssen noch näher rangehen, um das Bild, die Aufnahmen zu bekommen. Auch gerade in Kobane. Ich war auch dort, wir standen zwar nur ein oder zwei Kilometer, ein Kilometer von der Grenze weg, aber ein Kilometer weiter auf der anderen Seite, da bombardierten die Amerikaner und die Rauchpilze stiegen auf. Das war selbst auf der anderen Seite der Grenze nicht unbedingt ungefährlich. Aber natürlich gibt es dann wiederum Redakteure in manchen Medienorganisationen, die sagen, ja, wieso gehst du nicht weiter, wenn der andere auch schon dort ist. Gell? Da wird man massiv unter Druck gesetzt und muss natürlich abwägen.
Jetzt möchte ich gerne, dass die Runde etwas erweitert wird, weil bis jetzt haben die Journalisten gesprochen.
Wenn wir von Syrien sprechen, so und Sicherheit, möchte ich hier erwähnen, dass der syrische Rote Halbmond im Syrien-Konflikt bisher 40 Menschen verloren hat. Das sind 40 Tote, die freiwillig in ihren Einsatz gegangen sind. Das sind alles Freiwillige. Sie sind alle gekennzeichnet gewesen mit dem Dossier. Und es zeigt, welchen Status oder welchen Brutalitätsgrad dieser Konflikt erreicht hat, dass zum Teil gezielt Mitarbeiter des Roten Halbmondes in die Zielfernrohre hineingenommen werden. Und ich sage noch einmal, es sind 40 Mitarbeiter des syrischen Roten Halbmondes, die getötet worden sind.
Johanna.
Wie reagieren eigentlich die Menschen, die man besucht? Es scheint jetzt immer, dass sie froh sind, wenn sie, also wenn man hinkommt und dann eben der Welt von ihnen erzählt. Aber gibt es nicht auch Leute, die sagen, was machst du hier? Du bist ein Sicherheits, wir müssen auch noch auf dich aufpassen und du bist ein Voyeur und was weiß ich, gibt es das auch?
Ich bin ein eher schüchterner, zurückhaltender Mensch grundsätzlich. Als ich das erste Mal, hast du gelacht, Peter? Als ich das erste Mal in ein solches Flüchtlingslager ging und das Grauen und Elend dort dokumentierte, war mir überhaupt nicht wohl. Ich wollte da gar nicht hin. Wäre am liebsten gerade wieder weg. Und Kameramann, geh du vor. Ich war so feige und hätte am liebsten gesagt, komm. Dann ging ich hin und habe die erstaunliche Erfahrung gemacht, dass diese Menschen sich darum gerissen haben, mit mir zu sprechen. Aus einem relativ einleuchtenden Grund am Ende haben sie mir gesagt, weißt du, durch das, dass du wieder kommst, durch das, dass du dir meine Geschichte anhörst, werde ich wieder Mensch. Durch das, dass ich da bin, sich mir einfach nur die Geschichte anhöre, ob die ausgestrahlt wird oder nicht, ob die mit Kamera aufgenommen wird oder von Monika einfach mit dem Diktaphon, also das ist den Menschen egal, aber jemand kommt und hört zu. Das gibt den Menschen eine gewisse Würde zurück und das Menschsein wieder zurück. So haben mir das ganz viele erklärt. Davon gejagt wurde ich selten, davon gejagt oder unfreundlich empfangen wird man höchstens, wenn die Leute sagen, jetzt kommt schon der 50. Journalist, der genau die gleiche Story hören will. Und ich weiß genau, ihr kommt nur, weil meine Story die schrecklichste ist. Das ist mir erst jüngst auch passiert. 10 Tage vor dieser Reise wurde ich von einer Sendung, die eher ein bisschen auf Krawall setzte in unserem Fernsehen. Erich hat mal für die gearbeitet, früher war sie noch anders. Habe mich zu einer Familie geschickt und wollte die Geschichte hören eines Vaters, der hat sie eben schon im ORF erzählt und so weiter, eine Flüchtlingsfamilie im Libanon, Beka Ebni, da haben diesen Winter heftigste Stürme getobt, war äußerst kalt und war wirklich ein harter Winter dieses Jahr. Sein Sohn wurde 12 Tage alt, dann ist er erfroren. Und der Vater hat diese Geschichte erzählt, dem ORF. Und dann ruft der Kollege aus Zürich an und sagt, du, ich habe da eine wahnsinnige Geschichte gehört, ich will die Geschichte. Und dann sage ich, ja, aber wir haben so viele Geschichten dort, die sind alle schrecklich, kann ich nicht woanders hingehen? Nein, ich will die Geschichte. Und der Vater hat dann natürlich zu Recht gesagt, du, kommt ihr jetzt alle her und wollt nur meine Geschichte hören? Da erlebe ich Ablehnung, aber sonst sind diese Menschen Gott und froh, dass sie ihre Geschichten erzählen können. Also ich bin also wiederum Teil deren psychologischen Aufarbeitung.
Ich habe 3 Wortmeldungen noch, Joost Beerts, Peter Frey und Corinne.
Joost. Zum Stichwort Reaktionen. Pascal, wenn so Filme ausgestrahlt werden, was provozieren die an Reaktionen beim Publikum? Und kommen die an irgendwo in Leutschenbach? Es waren sicher Hunderttausende, also 100.000 sehen wir gar nicht 10%.
Eine halbe Million mehr oder weniger durchschnittlich. 450.000 bis teilweise 650.000. Den zweiten Beitrag, der hatte eine Zuschauerzahl von, glaube ich, 650, war hoch für den. Meistens kommen keine Reaktionen. Aber bei uns ist es einfach, srf@srf.ch. Dann kommt es zum Kunden nicht. Oder 10V10 oder irgendwie sowas. Also du findest das auf zu uns kommen eigentlich nur immer negative Reaktionen. Was geht dir da überhaupt noch hin? Das ist ja eh nur eine Abschlagfrage. Und typisch Islam, so das, was man gemeinhin sowieso findet bei den Kommentaren unten auf den Online-Seiten. Was ja erschreckend ist, also das ist das Schlimmste. Wenn ich wieder mal sowas gelesen habe, dann bin ich für 3 Tage, muss ich in psychologische Behandlung. Also das ist das, was da geschrieben wird. Über dieses Thema an Ignoranz und Arroganz. Manchmal, da kamen auch 2-3 Meldungen, kamen so quasi, hey, toll, dass ihr das gemacht habt, aber sonst kommt es sehr wenig.
Peter?
Ich habe 2 Fragen, Pascal. Wenn du sozusagen am Reisen bist du irgendwo stationierst, entscheidest du, wo du was filmen willst, oder bekommst du da von Leutschenbach so eine Art wie ein Wunsch, Befehl, was immer?
Wir sprechen das ab, logischerweise immer. Und meistens bin ich, oder sagen wir so,
gibt ganz unterschiedliche Situationen. Diese Reise habe ich vorgeschlagen, da wollte ich hin. Aber ich habe mal gesagt, ich fliege nach Erbil und dann schaue ich mal. Und habe bewusst nicht allzu viel gesagt, weil sie mich sonst gestoppt hätten, vermutlich. Dann gibt es aber andere Situationen. Letzten Sommer der Gaza-Krieg. Waffenstillstand, ging ich rein nach Gaza, habe da gedreht und dann kam der Sturm des IS auf diesen Mount Sinjar. Mit dem Effekt oder mit dem Resultat, dass Obama damals ja auch dann die Luftangriffe der USA wiederbefohlen hat. Also hat man das dann innerhalb der Redaktionen oder der Chefredaktion sogar höher gewichtet als Nachricht. Also geh du jetzt mal da wieder dahin. Schau irgendwie, wie du dahin kommst. Und dann sind wir am Freitagmorgen irgendwie, der Waffenstillstand ist gerade abgelaufen in Gaza, also wurde ich am Freitagmorgen von einem lauten Boom geweckt im Hotel, musste aber bis etwa 10 Uhr, 10.30 Uhr bei RS, beim Grenzübergang sein, wenn ich da noch rauskommen wollte, weil nachher der Schabbat losging. Also, und in dieser Phase ist es am heikelsten da, sich zu bewegen in einem solchen Feld. Sind wir da hingefahren, haben es dann abgewägt, sind wir gegangen. Dann ging es darum, wie kommst du wohin? Bin ich nach Larnaca geflogen, weil irgendwie sonst ging nirgendwo was hin. Von dort nach Amman und in Amman haben wir am nächsten Tag die ganze Zeit studiert, wie kommen wir irgendwie in die Nähe? Sollen wir nach Bagdad fliegen? Ich hatte gerade ein gültiges Bagdad-Visum im Pass. Sollen wir nach Sulaimania fliegen? Wie gehen wir vor? Am Ende liegt es in meiner Verantwortung zu sagen, da gehe ich hin oder da gehe ich nicht hin.
Eigentlich hat Peter schon gefragt, was ich wissen wollte. Es geht um die Einsätze. Wer bestimmt den Einsatz? Können Sie selbst manchmal sagen, ich würde das jetzt machen? Oder ist es immer nur das Schweizer Fernsehen, der sich schickt und zwar ziemlich spontan und sofort?
Nein, also meistens kommt die Initiative von mir aus, vom Korrespondent. Und okay. Das nehme ich dann wunder, was Monika dazu sagt, wie das bei euch läuft. Bei uns ist es schon, und ich sehe es auch bei den Kollegen so, wir sind ja vor Ort, wir spüren tatsächlich, durch das, was wir vor Ort sind, glaube ich, ein bisschen mehr noch, was sich wo wie entwickelt. Und dann gibt es aber natürlich auch die anderen Situationen. Ich habe, glaube ich, noch keine meiner Urlaube so begonnen oder wieder beendet, wie sie je geplant gewesen sind in den letzten 5 Jahren. Dann kriegst du Bodenoffensive in Israel. Ich war gerade in der Schweiz angekommen für den Urlaub. Dann ging die Bodenoffensive gestartet, wurde, glaube ich, um 21 Uhr, 21.30 Uhr oder so, etwas Schweizer Zeit. Dann kam eine halbe Stunde später der Anruf und keine 10 Stunden später, der Morgenflieger geht um 9.45 Uhr oder 9.15 Uhr, irgendwas so, dann saß ich im Flugzeug. Dann geht es dann schon sehr schnell bei Breaking News. Aber gerade solche Dinge, Reisen, wohin gehe ich, das muss ich vorschlagen und da muss ich teilweise auch ganz gute Argumente bringen, damit mir das finanziert wird und damit ich da hingehen will. Weil das, was Erich gesagt hat, ist tatsächlich der Fall. Inland geht vor, Ausland kann man mal machen, ist aber sehr teuer und man weiß auch nie genau, was rauskommt. Das hätte auch in die Hose gehen können.
Ist es auch das, was eine gewisse Spannung ausmacht in diesem Job, dass man eigentlich spontan relativ unvorbereitet mal da, mal dort? Ich sehe sie in letzter Zeit eigentlich eben gar nicht mehr in Ägypten, wo wir sie früher jeweils stehen sollen, sondern natürlich wieder in anderen.
Noch.
Eben deshalb. Ich dachte, der hat, glaube ich, vom Ziel gewechselt, weil man sieht ihn nicht mehr so oft.
Nee, mein Beruf hat sich auch komplett verändert im letzten Jahr. Also mein Beruf hat sich komplett verändert im letzten Jahr, weil sich die ganze Dynamik in der Region verändert hat im letzten Jahr. Die Breaking News sind seltener geworden und nicht mehr in diesem schnellen Wellengang, wie sie zuvor waren. Und das Interesse hat vielleicht teilweise ein bisschen nachgelassen. Ich habe die 2011 bis 2013 habe ich etwa 130% gearbeitet und jetzt bin ich ganz froh, wenn es nur noch 80%